Tag auch. 31. Spieltag und unser Hamburger Sportverein spielt mal wieder an einem Sonntag. Sag mal, sind wir vielleicht die Mannschaft mit den meisten Sonntagsspielen in dieser Saison? Es kommt mir zumindest so vor. Ich finde das ziemlich ätzend, muss ich sagen. Diesen Sonntag bin ich in Berlin. Nächsten Sonntag, wenn wir das Heimspiel haben, bin ich in Bremen. Ja, das finde ich jetzt doof, also so ganz persönlich, so für mich. Ich finde es bescheuert. Also ich finde, samstags 15:30 ist sowohl für die Auswärtsfans immer am besten, als auch für mich persönlich. Also naja, gut, aber können wir uns jetzt nicht aussuchen. Ich nehme diesen ganzen Podcast am Samstagvormittag auf. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht die Ergebnisse des 31. Spieltags am Samstag. Keine Ahnung also, wie sich da Wolfsburg geschlagen hat gegen Bayern München, keine Ahnung, wie Mainz zu Hause gegen Gladbach gespielt hat oder ob Leipzig alles klar gemacht hat zu Hause gegen Ingolstadt. Ihr werdet das vielleicht wissen, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn die Spiele schon gelaufen sein sollten. Ich weiß es noch nicht, aber wie heißt es immer so schön? Ja, man muss sich einfach nur auf sich konzentrieren. Denn noch stehen wir über dem Strich und sollten wir alle 4 Spiele bis zum Ende der Saison gewinnen, dann bleiben wir auch über dem Strich. Also, ne, Konzentration auf ein selbst. Es geht gegen Augsburg. Guckt man sich die letzten 10 Spiele an von Augsburg, dann sieht man nur 2 Siege. Und dann sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sieht man 6 Niederlagen. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 6 Niederlagen, richtig, 2 Unentschieden und 2 Siege. Also der Trend ist jetzt für Augsburg in den letzten 10 Spielen nicht so wirklich doll. Der Hamburger Sportverein, da sieht es besser aus. Wir haben 4-mal gewonnen in den letzten 10 Spielen, 1 Unentschieden, aber halt auch 5 Niederlagen. Davon die letzten beiden gegen Darmstadt und gegen Bremen. Und ja, jetzt brauchen wir dringend wieder einen Dreier. Würde uns natürlich auch gut tun, denn dann würden wir nicht nur 3 Punkte dazu gewinnen, sondern Augsburg würde halt gar keinen Punkt dazu gewinnen, würde mit 32 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz bleiben und wir würden dann mit 36 Punkten punktgleich aufschließen mit Bayer 04 Leverkusen. Die haben ja am Freitag zu Hause 4:1 verloren gegen Schalke. Da könnte ich auch noch viel zu sagen, aber es ist ja kein Bayer- oder kein Schalke-Podcast, sondern der HSV-Podcast. Deswegen lasse ich das jetzt mal und ja, hoffe natürlich, dass der HSV es weiß, um was es geht. Ja, hören tun wir das immer vor diesen sogenannten 6-Punkte-Spielen, aber ich habe das in über 400 Folgen ja immer wieder gesagt, so gut wie jedes 6-Punkte-Spiel haben wir für uns nicht entscheiden können. Dieses Wochenende, bin ich ganz ehrlich zu euch, habe ich ein gutes Gefühl, genauso wie ich letztes Wochenende ja nicht so das beste Gefühl hatte. Wenn ihr euch noch daran erinnert, mein Podcast gegen Darmstadt, da habe ich dann gesagt, ich tippe mal auf einen 3-0-Sieg für den Hamburger Sportverein, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird nichts. Und ja, genauso wurde es. Und dieses Mal, muss ich zugeben, habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass der HSV ein gutes Auswärtsspiel machen wird. Wir sind auswärts ja nicht so stark, aber auch wenn wir nicht so stark sind, haben wir unter anderem in Leipzig auch mal 3-0 gewonnen. Das heißt, ja, manchmal geht es halt auch gegen den Trend. Und an diesem Wochenende wäre es ein guter Zeitpunkt, mal wieder gegen den Trend zu gehen. Und ja, 3 Punkte mitzunehmen aus Augsburg. Oder, wenn das nicht funktioniert, zumindest ein Unentschieden. Ich glaube definitiv nicht, dass wir verlieren werden in Augsburg. Denn ich denke, dass unsere Mannschaft oft nach Niederlagen gut zurückgekommen ist. Und jetzt gegen Bremen, also gegen Darmstadt war es nicht der Fall, da hatten wir davor gegen Bremen verloren, dann auch gegen Darmstadt, aber im Regelfall haben wir oftmals nach einer Niederlage ganz gut ausgesehen und ja, ich denke auch, dass der HSV sich ja so fokussieren wird, dass wir Augsburg unter Druck setzen werden und dass Augsburg eventuell mit diesem Druck vor eigenem Publikum nicht so wirklich umgehen kann. Das ist zumindest meine Hoffnung. Klar ist auch, sollte Augsburg in Führung gehen, dann könnte das Publikum wie der 12. Mann sein. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran. Ich glaube, dass der HSV eine gute Chance hat, hier mindestens einen Punkt mitzunehmen, was sich vielleicht gefühlt nicht so richtig gut anfühlen würde, aber es würde weiterhin bedeuten, dass wir Augsburg unter uns lassen, denn eins ist auch klar, sollten wir verlieren gegen Augsburg, dann würde der HSV nach dem 31. Spieltag, egal wie es auf den anderen Plätzen ausgeht, auf dem Relegationsplatz landen, auf dem 16. Und das wäre ja nicht so angenehm und dann wäre der Druck gegen Mainz nochmal erheblich höher. Also, es gibt keine Alternative, in Augsburg muss gepunktet werden, wenn es geht, dreifach und ja, wie gesagt, mein Gefühl sagt mir auch, das werden wir schaffen. Ich glaube, dass wir hinten in der Verteidigung wieder gut aufgestellt sind. Wobei, großes Fragezeichen natürlich, die Verteidigung beginnt ja bekanntlich mit dem Torwart. Da steht jetzt Tom Mickel bei uns im Tor, also unser dritter Torwart, weil die anderen beiden verletzt sind. Aber auch das, gebe ich zu, macht mir jetzt keine großen Sorgen. Ich glaube, dass der Tom Mickel eine ganz gute Saison bisher gespielt hat in der U21 und ich glaube, dass das jetzt kein großer Nachteil wird. Ja, ob er dann ein paar hundertprozentige rausfischen kann, das weiß ich nicht. Dann dazu ist dann vielleicht die Erfahrung auf der obersten Ebene dann doch noch zu gering. Aber im Zusammenspiel mit Mavrai, mit Papadopoulos und Co. sollte das doch ganz gut funktionieren. Also ich mache mir da jetzt keine so großen Sorgen. Der HSV wird hoffentlich hinten nicht wirklich so viel anbrennen lassen. Gibt es noch ein Thema, über das ich sprechen sollte? Klar gibt's das, ne? Das Interview mit Bruno Labbadia mitten in der Woche in der ARD. Das ging ja danach ziemlich hoch her in den sozialen Netzwerken. Und jetzt hat sich auch gestern über das Hamburger Abendblatt nochmal Dietmar Beiersdorfer dazu geäußert, der ja von Bruno Labbadia kritisiert worden ist. Und wenn ich so meine sozialen Netzwerke mir angucke, dann bleibt es eigentlich genau dabei, wie es eigentlich vor dem Interview auch war. Es gibt welche, die trauern Bruno Labbadia hinterher, beziehungsweise geben ihm keine große Schuld an der damaligen Situation und andere jagen ihn zum Teufel. Wie ist meine Einstellung dazu? Ich kann mir vorstellen, ihr wisst die. Ne? Ich hatte das Interview live gesehen und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es von Bruno jetzt groß geplant war, irgendwelche Unruhe reinzubringen in den Hamburger Sportverein, sondern der wurde geschickt gefragt und er hat dann auch, sag ich mal, ehrlich wie er ist, dann auch so darauf geantwortet, hat jetzt keinen Namen genannt, jeder wusste natürlich so ungefähr, welchen Namen er aber meinte. Und ich glaube ihm, was er da gesagt hat. Also ich fand den sehr authentisch. Und das ist natürlich frustrierend, ne? Wenn du eine Mannschaft rettest, dann spielst du eine ganz akzeptable Saison. Und dann, aus welchen Gründen auch immer, gibt es dann Reibereien, in diesem Fall ja mit Dietmar Beiersdorfer und der Zusammenstellung des Kaders. Und Bruno Labbadia hat damals immer schon darauf hingewiesen, wir brauchen Innenverteidiger, wir brauchen Sechser. Er hat dann mit Aogo geliebäugelt, der sowohl hinten links als auch auf einer Sechs spielen kann. Mit Neustädter hat er auch geliebäugelt. Jetzt gibt's die Schlaumeier, die sagen, ja, die hätten uns nicht weitergebracht oder die sind zu alt oder wie auch immer. Aber das ist müßig zu diskutieren, ob die gut oder schlecht gewesen wären. Auf jeden Fall waren sie bezahlbar und sie waren auf den Positionen einsetzbar, die für uns wichtig sind. Und darauf wurde kein Wert gelegt. Und der einzige Spieler, den Bruno Labbadia selbst mit seinem Team halt verpflichten konnte, sehr weit im Voraus, das war Bobby Wood. Und wir sehen in dieser Saison, dass, diese Einschätzung von Bruno Labbadia nun alles andere als schlecht war. Die waren nun schon mal ganz gut. Und es bestätigt sich eigentlich das, was ich damals schon immer aus HSV-Kreisen so gehört habe. Ihr wisst, ich gehe damit immer so ein bisschen nebulös um mit dieser Bezeichnung. Ja, böse Hörer unterstellen mir dann, vielleicht habe ich ja gar keine Kontakte, weil ich ja keine Namen nenne. Andere wiederum sagen, okay, kann ich auch verstehen. Ja, das ist immer ein heikles Thema. Also nehmt es so, wie ihr denkt, aber ich hoffe, ich bin seriös genug, um zu sagen, also ich denke mir das jetzt nicht aus. Und es war damals halt auch schon so, dass ich gehört habe aus dem Umfeld, dass Bruno Labbadia seinen großen Fokus drauf gesetzt hat, die Mannschaft zu stabilisieren und besser zu machen. Und Dietmar Beiersdorfer hat viel zu viel Respekt gehabt, weil er, ich sag's jetzt mal ein bisschen plump, wenig Eier hatte, seinen Trainer da zu unterstützen, sondern er hat mehr auf andere Menschen gehört, wie ein Klaus-Michael Kühne oder halt ein Volker Struth. Der Name wird mir zu selten genannt in den Medien. Ein Spielerberater, der extrem viel Einfluss hat und viele Spieler von Volker Struth oder die zumindest in seinem Dunstkreis sind, sind dann ja zum HSV gekommen. Oder Spieler wie zum Beispiel Bobby Wood, die nicht zu der Familie Struth gehören, die wurden jetzt in dieser Saison ein bisschen umgemodelt und haben ihren Berater gewechselt. Also der Einfluss von Volker Struth beim HSV ist halt sehr groß und es ist halt ja alles andere als gut, wenn der HSV sich abhängig macht von ein oder zwei Spielerberatern. Und Dietmar Beiersdorfer scheint den Fokus darauf gesetzt zu haben, weder einen Volker Struth zu verärgern, noch den Klaus-Michael Kühne als Geldgeber zu verärgern und ein Stück weit auch auf die Medien zuzugehen, weil er immer das Gefühl hatte, noch man muss Namen präsentieren, was glaube ich völliger Bullshit Bullshit ist. Aber anyway, also was ich damit nur sagen will, der Fokus von Dietmar Beiersdorfer, das hat mir damals schon gesagt und ich kam jetzt irgendwie auch, fand ich, also es war ganz schlüssig, was dann Bruno Labbadia gesagt hat, ohne Namen zu nennen. Der Fokus von Dietmar Beiersdorfer war damals unterschiedlich, Spielerberater, Finanzier, Medien und Bruno Labbadia, sage ich mal, ganz klassisch, Mannschaft verbessern und das möglichst finanziell auch noch sinnvoll. Und ja, ich glaube bis heute, dass Dietmar Beiersdorfer die HSV Plus Agenda niemals gelesen hat und das Leitbild, ja, sonst hätte er auch kein eigenes erstellt. Und ja, bei Bruno Labbadia war das so. Habe auch gehört, dass er gewusst hat, als er zum Beispiel den Spieler Aogo vorgeschlagen hat, dass der natürlich jetzt nicht in dem Jahrgang ist, Talent, ja, was wir ja gerne hätten, aber wo man sagt, okay, die Mannschaft muss aber ein Stück für Stück besser werden und auf der einen Seite kaufe ich oder engagiere ich für den HSV Talente wie Bobby Wood und auf der anderen Seite sichere ich wieder ab. Also ich glaube, der Fokus von Bruno Labbadia war damals deutlich mehr, die Mannschaft zu verbessern. Das wurde ihm einfach nicht, das wurde ihm einfach völlig untersagt. Dann kriegst du eine Mannschaft zusammengestellt, die verunsichert ist, die nicht gut zusammengestellt ist, wo es auch hinter den Kulissen Grabenkämpfe gibt, was Spielerberater angeht. Oh, ja, und dann hast du einen schlechten Start und wirst nach dem fünften oder sechsten Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, dann entlassen. Also schwierig, wie ich finde. Ne? Im Nachhinein kann man immer sagen, ja, unter Bruno Labbadia, ne, da haben wir ja nur keinen Punkt gemacht oder nur einen Punkt oder so. Ja, aber auch ein Markus Gisdol ist nicht gut gestartet und hat die Mannschaft nachher in den Griff bekommen. Und das ist jetzt Kaffeesatzlesen, das weiß keiner von uns. Aber ich traue auch dem Bruno Labbadia zu, dass er im Laufe der Saison auch dann diese Mannschaft dann da wieder mehr in den Griff bekommen hätte, wenn das Vertrauen da gewesen wäre. Wenn er halt ein Mann wie Jens Todt auch an seiner Seite hätte oder jetzt die neue Führung unter Heribert Bruchhagen. Also es ist ein bisschen müßig. Die Zeiten im Sommer waren ein bisschen anders und dass das ein Trainer nervt, ist ja klar. Und für alle die, die jetzt sagen, Bruno Labbadia schüttet da jetzt in einem ungünstigen Zeitpunkt jetzt irgendwie was auf den HSV drauf, da muss ich sagen, ja, das kann man so sehen, das will ich euch jetzt auch gar nicht nehmen. Allerdings haben wir uns doch alle daran erfreut, ich meine, die Bilder in Karlsruhe sind uns sicher alle noch präsent, dass wir endlich mal einen Trainer hatten, der sich wirklich mit der Stadt und auch mit diesem Verein auch emotional total verbunden fühlt. Und wenn du dich emotional total verbunden fühlst, dann tust du auch emotionale Dinge. Und das ist dann mal ganz positiv, siehe jetzt Karlsruhe, und das ist dann vielleicht auch mal negativ, dass du dich dann nachher anlegst, wenn du siehst, dass dein Vorstand einfach nicht den Weg geht, den man eigentlich gehen müsste. Ja, und dann bist du halt emotional. Und ich finde es toll, wenn ich merke, dass Trainer, egal ob sie beim HSV angestellt sind oder woanders, wenn Trainer wirklich aus Verbundenheit zum Verein emotionale Entscheidungen treffen, dann können die immer noch richtig oder falsch sein. Die einzelne Entscheidung kann man gerne diskutieren. Aber die Motivation dahinter finde ich halt toll und die ist nicht so abgezockt. Und Bruno Labbadia ist kein abgezockter Typ. Das sieht man ja auch daran, dass er danach auch keinen Job erstmal angenommen hat. Auch das hat man ja oft gelesen, dass er immer wieder im Gespräch war bei Vereinen, aber letztendlich hat er den Job nicht angenommen und ich fand das ganz glaubhaft, als er in der ARD dann gesagt hat, dass er einfach emotional noch gar nicht dazu bereit war, weil er das erstmal alles aufarbeiten muss. Und also, last but not least, am Ende, finde ich, war es richtig, dass er sich nochmal geäußert hat. Ich finde es auch okay, absolut okay, wenn Dietmar Beiersdorfer da nochmal eine Gegendarstellung bringt und wäre natürlich froh, wenn jetzt beide Parteien dann wieder Ruhe einkehren lassen und den HSV die letzten vier Spiele zu Ende spielen lassen. Aber unterm Strich finde ich die Kritik, die ich dann öfter gelesen habe über Bruno Labbadia, die ist halt so eindimensional. Ne? Also nicht alle Menschen sind nach 3-4 Wochen schon wieder vergesslich und die Situation, in der Bruno Labbadia seinen Job ausgeübt hat, sowohl in der Sommerpause als dann auch am Start der Saison, ist eine ganz andere als jetzt. Und ihm da dann vorzuwerfen, dass die Mannschaft nicht erfolgreich gespielt hat, ist nicht 100% falsch, aber sie ist ehrlich gesagt definitiv zu einem großen Prozentsatz auch nicht richtig. So, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Hatten wir noch was? Ach ja, Markus Gisdol, ja, der hat eine Pressekonferenz gegeben. vor dem Spiel jetzt gegen Augsburg, wo ganz viele Kinder teilnehmen durften. Und ich muss sagen, es war ein Genuss für mich, diese Pressekonferenz zu sehen. Ich finde sowieso, ja, nur weil man Bruno Labbadia gut findet, muss man ja nicht Markus Gisdol doof finden. Ich finde Bruno Labbadia gut, ich finde auch Markus Gisdol gut und ich finde, der macht einen guten Job und verkauft sich oder verkauft auch den HSV nach außen sehr gut. Und diese Pressekonferenz mit den Kindern, ich fand, die war unglaublich sympathisch und er hat tolle Antworten gegeben. Auch nicht so kindhafte Antworten, sondern er hat genau die richtige Mischung gefunden und ich fand, das war gut. Und es zeigt auch so ein bisschen die Ruhe, die er ausstrahlt und die man jetzt auch braucht in diesen hektischen Zeiten. Denn wenn man sieht, wie zum Beispiel Leverkusen jetzt reagiert hat, also ich nur am Freitagabend direkt nach dem Spiel und wenn Rudi Völler den Verein ermahnt, dass jetzt bitte nicht alles auseinanderbricht und wir müssen jetzt zusammenhalten, dann merkt man, da herrscht große Panik und der HSV ruht in sich so ein bisschen und ich denke, das ist genau richtig. Und deswegen habe ich auch ein gutes Gefühl gegen Augsburg, die ich nicht unterschätze. Ich glaube schon, dass Augsburg zu Hause ihre beiden letzten Heimspiele natürlich gewinnen will und das ist jetzt gegen einen direkten Mitkonkurrenten. Lass uns mal ganz schnell, ich glaube Augsburg hat nämlich ein hammerhartes Restprogramm, lass uns mal schnell gucken, gegen wen Augsburg danach spielt. Genau, dann müssen sie nach Gladbach, dann kommt zu ihnen nach Hause der BVB. Und zum Schluss, am letzten Spieltag, müssen sie nach Hoffenheim. Also Gladbach, Dortmund, Hoffenheim. Drei absolute Spitzenteams. Ist ja klar, dass Augsburg dann für sich sagt, ey, das Heimspiel gegen einen direkten Mitkonkurrenten, gegen den HSV, das müssen wir gewinnen. Die werden sicher hoch motiviert sein. Der HSV wird es aber auch sein. Und wie gesagt, wenn Augsburg nicht relativ früh in Führung gehen sollte, dann würde ich sagen, gewinnt mit jeder Minute mehr der HSV an Vorteil. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir da mindestens einen Punkt mitnehmen, wenn nicht gar drei. Ein Selbstläufer ist das nicht, aber ein Selbstläufer ist gar nichts für den HSV. Und mit diesem langen Fazit und Statement entlasse ich euch jetzt in das lange Maiwochenende. Wir hören uns sicher erst am Montag wieder, am 1. Mai. Und jetzt wünsche ich uns einen guten Spieltag. Hoffe mal nicht, dass alle unsere Mitbewerber, die mit 33 Punkten in der Tabelle stehen, hoffe mal nicht, dass jetzt alle gewinnen werden und dass wir mindestens einen Punkt aus Augsburg mitnehmen. Vielen Dank für euer Ohr, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.